Ein Teilaspekt von Erwartungen erfüllen ist ja, vielleicht habe ich ja auch einen Widerstand, diese Erwartungen zu erfüllen, weil das eigentlich gar nicht zu mir gehört, weil ich das nur mache, weil es Pflichtprogramm ist.
Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend. Hi.
Hallo, hi. Tanja. Hallo Birgit, schön im Sommerlook.
Ja, finde ich auch. Ganz großartig, dass wir hier, ich bin verbarrikadiert, ne? Also verschattet und so, damit ich irgendwie klar denken kann. Aber es ist trotzdem toll, wenn man rausgeht und weiß, dass der Himmel blau ist. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, genau.
Ja, gute Laune-Gefühle.
Genau, und gute Laune-Gefühle haben wir ja auch mit Blick darauf, dass wir uns für ein Thema nochmal entschieden haben, was wir ziemlich interessant finden.
Genau. Und da geht es um unsere Erwartungen. Also wir knüpfen quasi an unsere letzte Folge. Nur, dass die Erwartungen eben nicht nur an die anderen gerichtet sind, sondern eben auch an uns.
Genau. Und dabei ist ja die große Frage, was löst das eigentlich in uns aus? Also ist man sich eigentlich immer klar? Bist du dir immer klar darüber, was du von dir erwartest? Sind das deine Erwartungen oder sind das irgendwelche Bilder, die du irgendwann mal antrainiert bekommen hast und denen jetzt hinterherläufst? Und was macht das, wenn du diese Erwartungen nicht erfüllst? Das sind so drei Fragestellungen, die ich damit verbinde. Und du, wie geht's dir damit?
Ja, genau so. Also da kann ich gut mitgehen. Ja. Und es ist ja so einfach, sich darüber zu beschweren, wenn andere meine Erwartungen nicht erfüllen. Ne? Aber wenn ich meine eigenen Standards nicht erfüllen kann, das ist natürlich echt blöd. Ne? Also zum einen wird die Erwartung nicht erfüllt, dann gebe ich mir selbst immer noch die Peitsche, weil ich es eben nicht erfüllen kann. Das ist schon ein ganz schön ungünstiger Loop, finde ich.
Naja, und wenn wir jetzt mal schauen, wer so bei uns sitzt, ne? Wer so zu uns kommt in die Coachings, dann ist das nicht selten, sind das Menschen, die mit dem Thema zum Beispiel Erschöpfung, Erschöpfungsdepression oder sogar Burnout bei uns sitzen. Ich sage jetzt uns, ich gehe jetzt davon aus, dass das bei dir ähnlich ist.
Ja.
Und die just genau mit diesem Thema zu handeln haben. Wie gehe ich mit eigenen Erwartungen um und der Tatsache, dass ich die nicht erfülle? Gerade eben oder auf Dauer schon und schon länger. Also das ist schon jetzt nicht so irgendwie, dass wir mal so abstrakt darüber sprechen müssen, sondern sehr, sehr konkret. Und das dann nochmal aufzulösen, also das denke ich, darüber lass uns doch sprechen, wie man das am besten bearbeiten kann, wie man dem begegnen kann, welche Tools wir dafür vielleicht auch nutzen könnten, um dem sich ein bisschen mehr zu nähern. Wäre das ein Vorschlag?
Ein sehr schöner Vorschlag.
Oh.
Also, ich würde als erstes, also du kannst ja nur was bearbeiten, was du kennst, ja. Das heißt, erstmal musst du es überhaupt mal identifizieren. Also, wo habe ich denn Erwartungen? Und wir reden ja jetzt nicht von Erwartungen, die ich locker leicht erfülle, sondern eben Erwartungen, wo ich mit hader, wo ich feststelle, ich genüge mir selbst quasi nicht. Und das heißt, erstmal kann ich mal drauf gucken, okay, wo habe ich denn Erwartungen, die ich nicht erfülle? Und wo kommen dann eben anschließend die Selbstvorwürfe? Oder während dem Reden fällt mir gerade ein, vielleicht auch welche, die ich erfüllen kann, aber die mich unheimlich unter Druck setzen. Also bei Frauen, ne, ist es ja sehr oft, du hast sowieso, keine Ahnung, eine 40-Stunden-Woche und die Kinder und Mann und Haushalt und Garten und irgendwie alles gleichzeitig. Ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das nur bei Frauen ist, aber in meiner Erlebniswelt habe ich da schon manchmal den Eindruck, dass da bei Frauen zumindest mal die höhere Erwartungshaltung ist, zu sagen, ich muss das alles 100% schaffen. Also das mit den Kindern muss alles ich machen. Das kann auch sowieso nur ich am besten, weil mein Mann würde die Hälfte vergessen. Und jetzt sind wir ja beim Delegieren und Delegieren im Beruf, würde ich sagen, ist mal ganz klar, wenn ich delegiere, habe ich natürlich nicht mehr 100% die Kontrolle. Mitarbeiter machen vielleicht Sachen anders, als ich es gemacht hätte. Und dass das aber so schwer fällt. Also das heißt, da ist auch ein eigener Anspruch, die Erschöpfung in Kauf zu nehmen, aber dafür alles selbst zu machen und zu wissen, dass es 100% ist. Hm. Was sagst du dazu? Hm.
Ja, wir reden hier an dieser Stelle tatsächlich über sogenannte Antreiber. Ne? Was treibt mich an? Was bringt mich über meine Grenzen? Was lässt meine Toleranz zu diesem lieber erschöpft sein, es dann aber dafür erfüllen, als auf mich achten? Was lässt meine Toleranz da bröckeln? Ne? Genau, das ist so ein Resultat daraus. Ich würde nochmal gerne mit dir bei den Erwartungen bleiben, weil ich da auch mitschwinge, was du gerade gesagt hast. Dass nämlich in diesen Antreibern diese Erwartungen permanent eine Rolle spielen. Ne? Ich muss es perfekt machen oder aber sei schnell oder aber mach es allen recht oder aber sei stark und streng dich an. Das sind alles so Sachen, die hier tatsächlich automatisch natürlich einen Impact auf uns selbst haben, wenn wir mit diesen Antreibern unterwegs sind. Und ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Je mehr ich feststelle, dass ich meinen eigenen Erwartungen nicht einfach so Genüge tun kann, desto mehr steigere ich mich da hinein und desto mehr entstehen Selbstvorwürfe. Diese Gleichung, die fand ich dann total spannend, die du mit reingebracht hast, weil ich glaube, dass das vielleicht das Eigentliche ist, was uns anschließend so erschöpft. Nämlich festzustellen, ich will es allen recht machen, ich will es perfekt machen, ich will besonders stark sein oder was auch immer. Kann ich aber nicht. Und dieses kann ich aber nicht bleibt dann nicht einfach so, ich kann es nicht. Man könnte ja dann schon, ich kann es nicht, so what, ne? So, ja. Sondern kann ich nicht und dann, du doofe Tussi, du blöder Typ, du Schwächling, meine Güte, typisch du, dass du es schon wieder nicht auf die Reihe kriegst. Also dann fangen so die Selbstabwertungen an. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir so über so einen Energiebalance reden, dass das das Eigentliche ist, was uns so erschöpft am Ende des Tages. Dass wir aus dieser Selbstabwertungsspirale nicht rauskommen, sondern statt eben die Barmherzigkeit mit uns als Referenz zu haben, die Erwartungen als Referenz haben. Und die werden ja, je häufiger ich die Erwartungen nicht erfülle, die ich an mich habe, desto tiefer ist ja der Fall.
Ja, und ich denke, dass es sich also hier lohnt, mal zu gucken, der innere Kritiker oder wer auch immer mich da gerade geißelt, ist es wirklich meine Stimme? Also bin das wirklich ich? Oder lebe ich vielleicht noch so ein Muster aus der Kindheit in irgendeiner Art und Weise, ne? Dass ich quasi nur akzeptiert wurde, wenn ich Leistung bringe, wenn ich funktioniere? Oder was ist passiert, wenn ich in meiner Kindheit Schwäche gezeigt habe? War das okay? Wurde das toleriert? Ja? Oder habe ich mir dann abfällige Bemerkungen eingefangen? Also was fällt dir dazu ein? Also sich selbst das zu fragen, ne? Was fällt mir dazu ein, wenn ich daran denke, boah, heute leiste ich mal gar nichts, ich schiebe mal alle Aufgaben auf morgen. Also ich meine, das ist jetzt natürlich ein sehr utopisches, extremes Beispiel, ne? Aber trotzdem, um da einfach mal wirklich mal in dieser Überspitzung zu gucken. Und wenn ich dann das Erste, was mir einfällt, dann mein Vater ist, der abfällig guckt, oder meine Mutter, die keine Ahnung was, ja, dann weiß ich schon mal, wo es herkommt. Also sich da auf die Spur, also noch ohne was zu verändern, weil alleine dadurch kann sich schon was verändern.
Schon allein dadurch kann sich was verändern, weil ich auf einmal verstehe, dass ich da tatsächlich auch eine Distanz entstehen lassen kann. Das wäre möglich, ja, das stimmt. Hm. Ich glaube auch, also ich denke so ein bisschen weiter nochmal an Menschen, mit denen ich arbeite, wenn wir traumasensibel arbeiten. Und in einem traumasensiblen Setting begegne ich eben auch Klienten, die, weil sie so sind, wie sie sind, weil sie ihre Geschichten haben, sind sie eben auch an manchen Stellen nicht funktionstüchtig, haben ihre Trigger und ihre Traumawirbel und entwickeln sich oder verhalten sich so, wie sie das eigentlich nicht wollen. Und da gibt es eben auch diesen Zusammenhang, ne? Ich möchte eigentlich normal funktionieren im Leben, kann es aber nicht aufgrund meiner biografischen Geschichten. Und ja, ne, ich bin das typisch, ne? Ich kann es nicht, ich bin nichts wert, das ist so klar, ne? Selber schuld. Ja, so, da ist genau die gleiche Tirade sozusagen, die gleiche, wie habe ich es gerade gesagt, Negativinfektion. Und hier, und ich finde es ganz spannend, das vielleicht nochmal nebeneinander zu legen. Da arbeiten wir ja, wenn wir mit SE arbeiten, also mit Somatic Experiencing arbeiten, arbeiten wir ja damit, dass wir hier versuchen, dem, was uns so bedrückt, was uns Angst macht, was uns Schmerz macht, insofern einen Raum zu geben, damit wir damit umgehen können. Also einen sicheren Raum, nicht damit der Schmerz größer wird, sondern damit wir eine Handhabe haben, um hier sowohl das, wo wir uns sicher fühlen, als aber auch das, indem wir verletzt sind, indem wir verhärtet sind, indem wir unfähig gerade sind, irgendwie eine andere Reaktion abzurufen als just die, die so destruktiv ist. Hier versuchen wir ja so einen Bewegungsraum hineinzuarbeiten im SE, was ja dann dazu hilft, dass man sich mehr und mehr aus diesen Negativinfektionen auch entwickeln kann und dabei wieder stabiler wird und in die Lebendigkeit kommt. Mhm. Und ich überlege gerade, das ist ja nicht nur hilfreich für Menschen, die Traumaerfahrung haben.
Nee, also das, ich finde, also gerade wenn, also egal ob mit oder ohne Trauma, wichtig für diese Veränderung und damit negative Gefühle überhaupt größer werden dürfen, ist der Zustand der Sicherheit, den man vorher. Genau. Weil das ist, also ich sage in meinen Terminen immer so, wenn das kommt, lass uns das erstmal ins Regal stellen. Und wir, also erstmal so dieses, bist du gerade sicher? Fühlst du dich jetzt gerade sicher? Wie reagiert dein Körper, wenn du dich sicher fühlst? Wie sind deine Augen? Also kannst du umfassend gucken, was hörst du gerade, wie sitzt du gerade da und immer wieder und erst, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Person fühlt sich jetzt gerade sicher im Hier und Jetzt, dann lade ich das belastende Gefühl ein. Und ich vergleiche das sehr gerne mit Wasser in einer Vase oder in einem Glas. Das heißt, der Körper, genau das mache ich auch, also ich lasse hier manchmal noch so den Körper wirklich fühlen, ne, dass du deine Grenzen fühlst und vielleicht mögen die Zuhörenden das auch mal nachmachen, ne, wirklich so sich selbst wahrnehmen, wie so ein Gefäß, wie so eine Vase. Und wenn die stabil ist, also wenn da Sicherheit ist, dann dieses belastende Gefühl einladen, weil dann kann es gehalten werden. Und dann auch mal in dieses, es darf mal größer werden oder wie auch immer. Ne? Aber ich finde es ganz wichtig, wenn wir anfangen, mit diesen Gefühlen zu arbeiten, dass es vorher dieses, ich bin sicher, hier passiert nichts. Ne? Wir arbeiten mit Gefühlen und mit Gedanken, aber hier gerade passiert eigentlich gar nichts, während wir hier sitzen. Ne?
Das ist hier ein Safe-Raum, ja, genau. Mm,
genau.
Jetzt, ne? Genau. Ich finde das ganz, also ich erlebe das immer wieder, und bin wirklich immer wieder auch sehr beeindruckt davon, was für eine Kraft darin liegt. Also eben dieses Gefühl des Versagens, dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Verzweiflung oder was auch immer. Das ist ja so lange gewohnt, weggeschlossen zu werden. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin nicht so, wie ich gerne wäre. Dabei reden wir jetzt nicht darum, ob wir Kleidergröße 34, 36 oder 46 tragen, sondern wir reden hier über innere Kämpfe, die wir mit uns selbst austragen und die dazu eben führen, dass wir irgendwann in dieser Selbstabwertung sind, die genau diese Gefühle manifestieren und irgendwie einbunkern. Und sich dann ganz langsam aus der Situation der Sicherheit heraus damit auseinanderzusetzen, das anzuschauen, statt es wegzustellen. Also dieses ins Regal stellen ist ja nur ein punktuelles Parken. Es ist ja kein Verschließen, sondern es ist so, dass man da dran kommt und es dann, jetzt bin ich safe genug, jetzt kann ich es mir angucken. Das braucht es. Und ich mache selbst die Erfahrung, wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache selbst die Erfahrung, wenn ich mit Situationen und mit Gefühlen zu tun habe, die mich gerade auch überwältigen, nicht gerade, sondern die mich dann, wenn ich sie anschaue, auch überwältigen, wie gut es mir tut, eben genau zu wissen, und hier bin ich sicher, hier kann ich es mir anschauen, hier kann ich einfach einen Moment dann auch Stopp sagen und es wieder woanders hinstellen. Also das ist eine spannende, ich liebe diese Arbeit, es ist eine spannende Arbeit.
Voll, ja. Ja, finde ich auch. Und in diesem geschützten Rahmen dann eben, das meinte ich eben, ne, wer spricht denn da? Und dann kann es natürlich sein, also wenn du als kleines Kind von deinen Eltern abgelehnt wirst, ist es natürlich ungünstig, ja, und das weiß unser System auch, das geht gar nicht, ne? Wir müssen versorgt werden. Wir wissen als Kinder, wir haben Panik vor dem Alleinesein, vor dem Ausgestoßenwerden, ne? Das ist einfach, das ist ein Instinkt, ne? Und dass da natürlich die Angst vor Ablehnung sehr groß ist, aber wenn wir 40 sind und mitten im Beruf stehen und jemand lehnt uns ab, ist das sicherlich schmerzhaft. Das will ich gar nicht kleinreden. Ne? Aber die Frage ist, ob ich Panikattacken bekommen muss. Ne? Und also da ist eben diese Differenzierung, wo ich auch oft mitbekomme, ja, aber wenn man verlassen wird, ne, dann tut es doch weh. Oder wenn ich andere Menschen enttäusche, ich einfach nicht gerne. Ne? Ich will ja auch nicht kalt werden. Und darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass du auf die aktuelle Situation referierst. Und ich nenne das gerne oder ich nehme gerne das Beispiel einer Wunde. Wenn ich jetzt mich ganz frisch verletze an meiner Haut, dann tut das sicherlich weh und dann muss das auch heilen und das darf auch seine Zeit brauchen. Wenn ich aber schon eine Wunde da habe und haue genau in dieselbe Wunde nochmal rein, dann ist es ja wesentlich schmerzhafter, geht wesentlich tiefer. Und deswegen macht es Sinn, dahin zu gucken, ne? So, wo kommt das her und bin ich das jetzt auch? Also immer diesen Bezug in mein erwachsenes Ich reinzunehmen.
Um eben nicht nochmal in dieselbe Wunde zu kerben. So meinst du das, ne?
Genau, genau. Weil das, ich bin ja nicht mehr, also das ist das, man denkt immer, das ist ja klar, ich bin nicht mehr 5. Ja, ist ja logisch, weiß ich auch. Aber wir haben ja 2 Betriebssysteme. Ja? Das eine ist unser Körper und das andere ist unser Wissen. Und bloß weil der Verstand das weiß, heißt das nicht, dass der Körper das fühlt. Und der Körper ist ja immer mächtiger mit seinen Gefühlen, die dann Handlungen auslösen. Und deswegen ist es so wichtig, ich möchte jetzt mal auch die Zuhörenden einladen, fühlt euch mal erwachsen. Also wirklich mal dieses, du bist so und so alt, du hast den und den Beruf. Schau mal, ob du das Bild von deiner Küche dir geben kannst oder von deinem Partner oder von deinem Garten oder von deinen Freunden und sich mal wirklich erwachsen zu fühlen. Du kannst jede Situation verlassen. Du kannst sagen, ich ziehe morgen aus oder ich nächste Woche ziehe ich nach Australien. Ob das sinnvoll ist oder nicht, mag mal dahingestellt. Aber wirklich diese Freiheit, die man als Erwachsener hat. Und dann einfach mal schauen, was kommt, wenn man sich so erwachsen fühlt. Wenn man sich erlaubt, das mal zu beanspruchen auch.
Meinst du dann, dass die Erwartungen an mich dann anders werden? Oder wie ist hier dein Weg dahin? Weil ich gerade in eine andere Richtung gegangen wäre und ich würde gerne nochmal nachvollziehen können, wohin du jetzt gerade gehst.
Ja, genau. Dass ich glaube, dass die Erwartungen, dass ich dann feststelle, wenn ich wirklich so erwachsen bin und ich kann alles machen, was ich will, was würde ich denn dann machen? Wenn ich mir wirklich bewusst mache, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass meine Eltern mich mögen oder was auch immer. Was würde ich denn machen? Und ich glaube, dass da dann die Chance kommt, dass dann Sachen hochkommen, wo ich sage, das will ich und das andere will ich vielleicht gar nicht. Habe ich vielleicht sogar noch nie gewollt. Also die Frage ist ja, oder ein Teilaspekt von Erwartungen erfüllen ist ja, vielleicht habe ich ja auch einen Widerstand, diese Erwartungen zu erfüllen, weil das eigentlich gar nicht zu mir gehört, weil ich das nur mache, weil es Pflichtprogramm ist, weil ich eigentlich eine Abneigung habe oder was auch immer. Und das ist ein Teilaspekt davon, finde ich.
Okay, jetzt glaube ich, verstehe ich dich. Und dann, wenn ich tatsächlich mich in meinem heutigen Status als 59-Jährige wahrnehme oder als 37-Jährige oder was oder Jähriger, dann bin ich im Jetzt und habe eine andere Entscheidungshoheit. So meinst du das, ne? Da muss ich nicht reagieren, sondern kann im jetzigen Status selbst neu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Kann ich das oder kann ich das nicht?
Und eine neue Gefährdungsbeurteilung. Ja, vielleicht enttäusche ich Menschen, wenn ich Grenzen setze. Ja, aber ich kann's. Und was passiert? Damals wäre ich nicht sicher gewesen. Aber jetzt würde es mir vielleicht sehr leid tun, aber ich wäre trotzdem sicher. Es ist eine neue Gefährdungsbeurteilung der Situation.
Ja, genau. Ich nenne das Entscheidungskompetenz, Hoheit und du Gefährdungsbewertung. Ich glaube, die beiden brauchen sich gegenseitig. Finde ich nochmal sehr wertvoll. Danke, dass du mich da nochmal mitgenommen hast. Weil ich eben so in so eine andere Richtung gegangen bin, gedanklich. Denn es ist ja manches Mal so, dass wir uns gar nicht selber aus solchen Spiralen herausholen können. Also meine Erfahrung ist die, es gibt Dinge, die man selbst mit sich bearbeiten kann, aber es gibt eben auch Dinge, die tatsächlich begleitet werden müssen, weil sie sonst uns eben regelmäßig rauskatapultieren und weil es eben nicht mal eben so einfach ist, erwachsen zu werden, ne? So den Ego-Status des heutigen Ichs immer wieder aufrechtzuerhalten. Und da finde ich es auch nochmal ganz spannend. Auch das ist nicht selten eine Odyssee, bis jemand, der die Erwartung an sich hat, ich kann das alleine, sei stark, stell dich nicht so an, hör mal auf Mimi zu machen, ja, sich dann Hilfe zu holen. Und dabei nicht in die Selbstabwertung zu gehen, boah, du bist eben schlappidappi, ne? Kannst nichts alleine, jetzt brauchst du auch noch einen Coach oder eine Therapeutin oder was, ne? So, auch das erlebe ich nicht selten, dass manchmal der eine oder die andere bei mir sitzen und sagen, dass es sehr lange gedauert hat, bis sie sich das eingestehen konnten, Support zu brauchen. Wie verquer das manchmal ist, ja, wie viel Knoten wir im Kopf haben oder im Herzen oder im Bauch oder wo auch immer die sitzen, weil wir meinen, dass wir in eine bestimmte Form passen müssen. Mhm. Die Assoziation Form wollte ich noch einmal kurz platzieren. Ja, stell dir vor, du willst die ganze Zeit quadratisch sein, weil es dir als Auftrag gegeben wurde, von zu Hause oder von, keine Ahnung, vielleicht auch aus der dritten Generation. Ja, und du musst aber leider feststellen, du bist ein Kreis. Das ist schon kacke.
Das ist schon kacke. Ja, das kann man nicht anders sagen, ja. Und es gibt ein schönes Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird. Das heißt, wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dumm zu sein.
Oh, das ist großartig.
Ja, das ist mir gerade eingefallen, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, genau so ist es, ja. Und das, was du eben beschrieben hast, eben, dass ne, Menschen länger brauchen, um Schwäche sich einzugestehen oder das, was sie als Schwäche betiteln. Ich persönlich oder du ja auch, wir empfinden das ja gar nicht als Schwäche, ne? Aber wenn ich aus diesem Kontext komme, dann betitel ich das vielleicht als Schwäche. Das sind ja oft Personen, die es eben in der Kindheit nicht zeigen durften. Also da musste ja dann Leistung her. Und was ich immer ganz spannend finde, auch da möchte ich die erwachsenen Zuhörenden sensibilisieren. Eine Kundin hat mal zu mir gesagt, bevor ich dich kannte, dachte ich, ich hätte eine schöne Kindheit. Und das war, genau, sie hört den Podcast auch, das weiß ich, ja. Aber da wirklich auch, es geht nicht darum, die Eltern zu bashen oder zu sagen, boah, ihr seid alles, ne, so. Es geht aber darum, realistisch zu sein, wirklich zu gucken, was ist da genau passiert. Und die Eltern haben das ja auch gemacht, weil sie nicht anders konnten. Also das finde ich so, es geht nicht darum, die Eltern abzuwerten, aber es geht auch darum, sich selbst nicht abzuwerten, sondern zu gucken, was ist da passiert. Also dieser Spruch hat mich damals sehr getroffen, das ist schon ein paar Jahre her, aber da habe ich gedacht, oh. Und das habe ich aber sehr oft, dass wenn ich Leute im ersten Termin frage, so und wie war die Kindheit, ist immer alles in Ordnung. Ja, der Vater war ein bisschen streng oder ja, der Vater war nicht viel da oder so, ne? Aber je mehr man da reingeht, sieht man, ah, okay, ja, und wie war das denn, ne, wenn du mal nicht geliefert hast? Ja, und das muss auch nicht immer negativ sein, so nach dem Motto, ja, dann habe ich Prügel gekriegt, ne? Sondern es reicht einfach schon, dass Kinder ihren Eltern gefallen möchten. Ja, wenn du zum Beispiel als Kind relativ schnell auf die Hochleistungssportlinie kommst, so quasi seitdem du 5 bist, immer im Wettkampf bist und du willst doch das Lob von deinen Eltern haben. Also willst du den Wettkampf gewinnen? Also da fängt es quasi schon an. Da musst du gar keine bösen Eltern haben. Also das, also auch objektiv ja, darauf zu gucken.
Ganz genau, da gibt es diese Leistung, aber auch das Phänomen der Beschämung.
Genau.
Ne, wie schnell passiert, dass man das dann irgendwie was Witziges passiert, das Kind das aber im besten Wissen und Gewissen macht und dann die ganze Familie lacht und wie schlimm das, was das für eine Nachwirkung hat. Solche Sachen, wenn die regelmäßig aufpassen. Also das muss nicht alles mit Gewalt zu tun haben, das ist richtig, da bin ich total bei dir. Ich finde es ganz, ganz wunderbar. Irgendwie hängt bei mir noch das Zitat im Kopf. Ich finde es ganz wunderbar, wenn wir das nochmal irgendwie hier nochmal so in den Raum wirken lassen und vielleicht dann hier auch einen Doppelpunkt machen. Denn da hängt ja die Frage mit dran, welchen Bildern von dir hängst du eigentlich nach? Und bist du bereit zu verstehen, dass du tatsächlich eine grandiose Schwimmerin bist, aber eben eine unterirdische Kletterin? Auch das wäre ja, ich finde, das wäre eine totale Bereicherung, festzustellen, dass wir in dem, was wir sind, eben auch begrenzt sind. Aber innerhalb dieser Grenzen einfach wunderbar. Hm. So. Mich hat das gerade sehr berührt, das Zitat, und ich fände das irgendwie cool, wenn wir das so ein bisschen offen vielleicht jetzt hier gerade mal so stehen lassen, mit der Idee, wenn die Hörenden, die Zuhörenden dazu gerne nochmal was sagen wollen, bitte gebt uns Kommentare, stellt euch auf eure Fragen. Unsere Aufforderung an dieser Stelle ist tatsächlich genau das, was Tanja und ich jetzt hier mehrmals gesagt haben. Schaut nochmal hin, wessen Erwartungen sind das eigentlich, die ihr da so vor euch herschiebt, an denen ihr euch regelmäßig die Nase blutig holt. Hört mal hin, wie sehr ihr dabei in die Selbstabwertung geht. Sind das mehr Geschichten, sind das größere Geschichten, die tatsächlich auch eher in die Begleitung gehören? Oder kannst du dem sich einfach nochmal selber auch miteinander auseinandersetzen? Denn am Ende des Tages, und dafür machen wir ja eigentlich den Podcast, wollen wir alle, dass jeder der Fisch ist, der sie oder er sein soll.
Ja, schön gesagt. Ja, und dafür, da möchte ich auch noch mal zu einladen, eben um in diesen möglichst objektiven Zustand der Beurteilung zu kommen, eben auch in sein erwachsenes Ich eintreten, so gut es geht. Aber da wirklich dann zu schauen, wenn ich einen Zauberstab hätte und könnte mir das Leben kreieren, was ich gerne haben möchte, und was würde ich weglassen, was würde ich gerne mehr machen, und da dann eben mit dieser Metapher von dem Fisch da eben zu schauen, was liegt mir, was möchte ich gerne und was ist eigentlich was von anderen. Ja, okay.
Ja, ich bin ganz berührt gerade.
Ja, wenn ihr Birgit sehen würdet, ja, gerade kommt ein ganz anderer Vibe. Ja, freut mich, dass ich dich da berühren durfte. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende jetzt.
Ja, genau.
Und jeder darf sich seine Gedanken machen.
Ja, Gedanken machen. Lasst uns teilhaben, da wo ihr wollt. Wir denken an euch, wo auch immer ihr seid. Und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört.
Ja, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.